Der Eishockey-Podcast der Kleinen Zeitung wird Ihnen präsentiert von Jährich First Class Charter.
Willkommen bei der neuen Folge vom Eiskalt-Podcast. Heute einen Wandervogel wäre übertrieben. Du hast nur drei Stationen durchgemacht, aber zumindest zwei, die uns besonders interessieren. Servus, Nico Brunner. Ich habe gelesen, VSV Urgestein, ich meine, du bist knapp über 30, fühlt man sich da gleich spuralter, wenn man mit 30 als Urgestein bezeichnet wird?
Ja, fühlt man sich schon ein bisschen älter, muss ich sagen. Also auch damals, wo ich verabschiedet worden bin von Villach, haben sie von Urgestein geredet. Dann merkt man erst, dass man da eine Zeitl dort gespielt hat und dass man nicht mehr der Jüngste eigentlich ist da.
Aktuell bei den Graz 99ers spielt es eine Bombensaison inzwischen. Wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen gescherzt, naja, der Druck ist auf jeden Fall da. Minimalziel ist der Meistertitel. Also in Graz werden kleine Brötchen mehr gebacken, aber im Moment läuft es eigentlich für euch relativ gut. Ihr spielt ein super Powerplay, ihr spielt ein super Penalty-Killing, ihr seid Erster in der Liga im Penalty-Killing. Ja, vielleicht ganz kurz zu Graz, bevor wir ein bisschen in der Geschichte eintauchen und einmal kurz natürlich halber einen Onkel reden müssen.
Ja, also wie du gesagt hast, die Saison läuft super für uns. Also könnte eigentlich nicht besser sein. Ein paar Punkte haben wir wohl liegen lassen, die unnotwendig waren, aber kostet nicht alles gewinnen, das ist so. Und man braucht eine Niederlage, um daraus zu lernen, und wir tun uns eigentlich sehr gut. Wir sind auch heuer einfach konstant, das haben wir letztes Jahr nicht gehabt. Wir haben gute Spieler geholt, jetzt sind die wirklich vom Charakter in unsere Mannschaft passen. Und ich glaube, da merkt man, das macht das Eishockey einfach Spaß nach bei uns. Wir verstehen uns super und das sieht man dann auch am Eis.
Du hast es eh richtig erwähnt. Man hat das Gefühl gehabt, ihr habt euch am Anfang guter Start. Letztes Jahr war so ein bisschen die Aufbauphase. Es geht jetzt relativ schnell in Graz, muss man auch sagen. Ihr seid Zweiter, haben wir eh schon angesprochen. Was macht es denn jetzt gerade aus? Man merkt schon, dass bei Haruka durch die Mannschaft gegangen ist. War das der Trainerwechsel so früh?
Ja, auf alle Fälle. Ein Trainerwechsel ist immer, da geht immer ein Ruck durch die Mannschaft. Da sind Leute vielleicht
früher. Herbie Ratz hat einmal gesagt, ja, einen Trainer pro Saison kannst du als Mannschaft verbrauchen, dann geht es dir an den Kragen langsam.
Ja, das ist halt immer einfacher noch an den Trainer zum Tauschen als die ganze Mannschaft, wenn was nicht läuft. Aber ja, bei uns ist da halt schon ein Ruck noch durch die Mannschaft gegangen. Sind halt da Leute vielleicht, bei denen nicht so gelaufen ist, sind noch einen Schritt zurück und haben einfach wieder harte Arbeit gemacht, anstatt die Skillplays zu suchen. Und ich glaube, das zeichnet uns zur Zeit aus, dass jeder wirklich hart arbeitet bei uns, von der ersten bis zur vierten Linie. Und die Rollen sind dann eben unterschiedlich, nur im Powerplay oder im Unterzahl.
Du hast über dich selber gesagt, du hast jetzt gerade mal einen Hitten geschossen, wo du gesagt hast, naja, so beim Jubeln kenne ich mich eigentlich gar nicht so richtig aus. Ist das auch ein bisschen die Zurückhaltung, die es ausmacht, dass die Mannschaft oder das Ergebnis von der Mannschaft viel wichtiger ist als das im Duelle? Jetzt auch, du hast selber gesagt, ich schieße nicht so viele Tore in der Saison, deswegen muss ich mir jedes Mal nicht was einfallen lassen.
Ja, also bekannt für Tore bin ich jetzt nicht, aber für mich ist halt klar, weil es der Mannschaftserfolg wichtiger und ja, wenn ich ans eine haue mal, dann was ein Freund natürlich auch, dann läuft leider Schmäh in der Kabine und sage ich immer, Fall down.
Jetzt ich muss mal sagen, du hast den kompletten Nachwuchs beim VSV durchlaufen, warst zweimal U20 Meister mit dem VSV. Der VSV hat trotzdem, trotz dem Wechsel, den es immer wieder gegeben hat, trotz der Serie, die sie jetzt, der Negativserie, die sie hinlegen, hat noch immer diesen Ruf des Familiären, da geht man eigentlich ungern weg. A, wie bist du zum Eishockey gekommen? B, wie hast du den VSV erlebt? Und C, warum bist du eigentlich weggegangen?
Also zum Eishockey gekommen bin ich eigentlich, weil der Onkel gespielt hat, sehr naheliegend. Und da war ich immer zuschauen und wollte da immer Eishockey spielen anfangen. Und nachher mit 4 oder 5 haben mich die Eltern dann umgeschickt.
Du musst mir jetzt kurz erwähnen, wer dieser Onkel ist. Wenn du es nicht sagst, sagst ich, Zopfen Engelbert Linder. Den ganz Jungen wird der Name nichts mehr sagen, aber das war schon so 1,5 bis 2 Generationen ja, mehr als ein Name, nämlich ein Spielort, der den VSV ein bisschen geprägt hat, schon ein bisschen eher auf der härteren Seite des Regulativs, aber mit brutal viel Herz und mit brutal viel Leidenschaft für den Verein.
Genau, ja, das ist eben das, warum der VSV eigentlich so heißt mit diesen ganzen Tugenden und Leidenschaft und Herz, das kommt von der Generation, dem das vorgelebt und das sieht man auch, was die für einen Einfluss gehabt haben, dass das bis heute noch immer eigentlich so zieht und die Tugenden gefordert werden. Und ja,
Ich habe dich unterbrochen. Nachwuchs beim VSV bis zur U20 und dort hat auch für die, und das ist echt ungewöhnlich, wie ich das nochmal nachgelesen habe, dort hat für die ein unglaublicher Wechsel stattgefunden. Die haben es vom Stürmer zum Verteidiger umfunktioniert.
Genau, ja, es war eigentlich, weil da eben aufgeschnuppert in die Kampfmannschaft nachher und ich war halt der 13. Stürmer und wir haben nur 7 Verteidiger und dann heißt es halt im Training, muss halt der 13. Stürmer den 8. Verteidiger spielen und dann habe ich das nicht so schlecht gemacht damals beim Hanno Järvenpää und der hat gesagt, ja, er will mir mal einfach als Verteidiger probieren und habe dann eigentlich ein bisschen ein Glück gehabt auch, dass Verletzungen immer wieder waren und ich dann reingeschmissen worden bin und eigentlich dann auch gut gespielt habe und so das Vertrauen vom Trainer gekriegt habe.
Ich glaube, das muss man mal jemanden, der vielleicht außenstehend ist, erklären. Du kommst als junger Spieler in einer Kampfmannschaft zum ersten Mal auf mit arrivierten Spielern. Wie war die erste Partie? Und das muss, ich glaube, es ist trotzdem eine ganz besondere Situation in einer Eishockey-Karriere, wenn du warst, du spielst in deinem Land, in der höchsten Liga, bei dem Verein, wo die jahrelang die Eltern in die Eishalle gebracht haben, wo du die eine gehabt hast, wo du von Mannschaft zu Mannschaft aufgestiegen bist.
Ja, also auf meinen ersten Wechsel kann ich mich ganz gut erinnern. Da haben wir gegen Linz gespielt, haben wir gegen Linz daheim gespielt und dann hat der Trainer damals gesagt, ja, ohne eine und dann bin ich eine übermotiviert. Dann hat der Lebler den Scheibenkopf und da wollte ich ihn einfach so zusammenführen von hinten und bin einfach mit dem Gesicht in seinen Rücken rein. Ich glaube nicht einmal, dass er mich gespürt hat, aber ich bin gleich rausgefahren, Nase geblutet. Dann habe ich gedacht, welcome to the Big League.
Ich muss sagen, Hanno Järvenpää war ein cooler Trainer, ein Finne, in seinem ganzen Naturell total ruhig. Braucht es das auch, dass du als junger Spieler einmal einfach das Gefühl kriegst, egal was ich jetzt mache, ob ich mir eine blutige Nase hole, im wahrsten Sinn des Wortes, oder einfach nur mal aufgeregt bin, der lässt mir das einfach einmal ein bisschen genießen.
Ja, man braucht halt so einen Trainer, der einen trotzdem einfach ins kalte Wasser schmeißt. Und dann sieht man eh, ob sich der junge Spieler beweisen kann oder nicht, ob er das Spiel richtig spielt oder ob er jetzt einen probiert zupfen oder sonst irgendwas. Da muss man halt am Anfang hart und einfach spielen, um so das Vertrauen vom Trainer zu kriegen. Und anders funktioniert das leider nicht. Ich meine, man kann fancy Plays machen, wenn halt der richtige Zeitpunkt ist, aber es braucht halt einfach mal einen Trainer, der einen einfach reinschmeißt und nicht gleich noch einen Fehler oder noch einen Zweikampf oder so, die gleich wieder bencht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es gibt dann junge Spieler halt Vertrauen und wenn man dann halt Lob kriegt.
Hat es einen Moment für dich gegeben, wo du für dich selber gesagt hast, okay, jetzt bin ich nicht nur noch der zwischen noch einen Shift kriegt, sondern jetzt gehöre ich dazu?
Ja, eigentlich eh gleich in meinem zweiten Jahr, da haben sie dann gesagt, ja, sie planen jetzt eigentlich fix mit mir. Ich habe sie überzeugt und sie wollen mir da die Chance geben in Villach. Und ja, eigentlich ab da haben sie dann gesagt, ja, du spürst. Brauchst du jetzt dann keine Sorgen machen.
Jetzt muss man sagen, wenn man deinen Onkel kennt und die kennt, dann sind die, es gibt keine zwei unterschiedlichen Spielertypen. Ja. Engelbert, sehr emotional, sehr rustikal. Mhm. Bei dir hat man immer das Gefühl, die kann nichts aus der Ruhe bringen. Kann man das lernen? Ist das Charakter? Ist das das Umfeld? Ist das die Mannschaft? Ist das, keine Ahnung, naturell?
Wahrscheinlich naturell auch. Ich bin jetzt nicht gleich einer, der aus der Haut fährt, aber ich war doch auch schon ein emotionaler Spieler und im Nachwuchs und so weiter, wo ich ein paar dumme Sachen gemacht habe, aus dem Frust und weiß nicht was alles. Und da hat man einfach daraus gelernt und wie wichtig das Mentale da ist, dass es eh nichts bringt, weil ich habe gelernt, dass wenn ich mich zu sehr einsteige, meine Leistung dann einfach abfällt. Deswegen bin ich jetzt einfach ein ruhiger.
Lernt man das lernt man schon über seine Karriere hinweg, oder? Weil es gibt ja einige Beispiele von Spielern, die unter Anführungszeichen schon ja, einen anderen Spielstil gehabt haben. Ich kann mich noch erinnern, Michi Raffi, wie die ersten Saison beim VSV gespielt haben, der war auch jung, wild. Er hat mir selber gesagt, ich glaube nicht einmal der Trainer hat geglaubt, dass er sich in Schweden durchsetzt, wo es extrem diszipliniert aber geht, wo du am besten nicht außerstichst. Und er hat sich dort in seine Händeln abgestoßen und das hat dann eigentlich gepasst.
Ja, genau, so ist es. Man muss halt trotzdem an sich selber glauben. Und das, der größte Kampf bei einem Eishockeyspieler ist ja der in sich eigentlich. Weil,
wieso?
Du kannst nur eigentlich die beste Leistung auch abrufen, wenn du in dich selber glaubst, in deine Fähigkeiten und das Selbstvertrauen hast. Selbstvertrauen kann dir eh im Endeffekt niemand so richtig geben. Man kann es eigentlich nur nehmen. Ein Trainer kannst du nehmen, schlechte Aktionen, aber du musst halt immer alles so schnell wie möglich abhaken und vorausschauen. Und das ist halt eines der schwierigsten Sachen im Eishockey und sich nicht runterziehen lassen von Adversity, wie man so schön sagt bei uns.
Jetzt werden Spieler generell, Fans, Journalisten, wie auch immer, die sind immer Statistik verliebt, ja. Du machst volle Punkte, bist ein guter Spieler, du machst wenig Punkte, bist nicht ein guter Spieler, unter Anführungszeichen. So der gemeine Fan. Du hast selber gesagt, naja, wenn ihr mal ein Tor schießt, ist das ein Naturereignis, ja, unter Anführungszeichen. Gültst aber als einer der besten Shutdown-Verteidiger, Penalty-Killing ist auch gut. Du hast kaum Strafminuten, ich habe es mir angeschaut. Ich glaube, ein Verteidiger mit 6 Strafminuten in der Liga, muss man einmal nachfragen, was da falsch läuft. Scherz beiseite. Aber extrem diszipliniert. Wie definierst du Erfolg für dich selber und an was willst du eigentlich gemessen werden?
Also, so wie du gesagt hast, die meisten definieren es, der gemeine Fan definiert es nur über Punkte und das ist halt nicht alles. Weil dann würden, genauso im Fußball, wird nur der Ronaldo gut sein und die anderen Mitspieler nicht, seine Richtung bei Real Madrid. Aber es gehört halt, es ist halt ein Teamsport, es gehören mehrere Spieler dazu und die halt verschiedene Rollen haben und meine Rollen ist halt einfach defensiv, guten Aufbaupass, ich kann mich offensiv genauso einschalten, die kann Plays machen, weil ich halt auch eisläuferisch gut bin. Und aber das sind einfach die, ja, das sind einfach die verschiedenen Rollen, die man da hat und das zu erfüllen geht. Und für mich ist ein gutes Spiel, wenn ich erstens einmal plus minus null, das einmal kein Gegentor kriegen. Das tippt mir am meisten an eigentlich. Und alles, der Rest ist dann Bonus auch von den Statistiken her. Aber für mich ist halt, ich bin halt so ein Breakout-Verteidiger, ich suche gerne den Pass zu den Stürmer, das schnelle Umschalten und so.
Du, hast du das Gefühl, es wird geschätzt? Oder mehr geschätzt als vielleicht noch vor Jahren, wo Verteidiger, ja, da hast du den klassischen Stay-at-home-Verteidiger gehabt, dann hast du den klassischen Offensivverteidiger gehabt, aber in Wirklichkeit bist du eine Mischung aus beiden. Du kannst beides gut und man muss sich sagen, die Position des Verteidigers hat sich in den letzten 10, 15 Jahren komplett gewandelt. Wenn man sich in der NHL anschaut, wie moderne Verteidiger spielen, früher waren extrem gute, große Eisläufer die Seltenheit. Heutzutage, wenn man sich Leute anschaut, wie bei Tampa oder nein, Moritz Seider jetzt als Beispiel bei Detroit, unfassbar. Ja.
Genau, ja, das Eishockey wandelt sich immer weiter und es werden alle immer eisläuferisch besser. Und man muss als Verteidiger jetzt einfach auch eisläuferisch auf einem Top-Niveau sein, um laufen zu können, weil die Stürmer werden auch nicht langsamer. Du musst denen, wie gesagt, davonlaufen und sie abschütteln können und unter Druck Plays machen und das muss man halt zu 70% mit seinem Skating halt erlösen, damit man, wenn man erfolgreich sein will und wenn man halt gute Plays machen will.
Ich glaube, das merkt man vor allem bei den Weltmeisterschaften in den letzten paar Jahren, hat man es gemerkt, dass Österreich ja als klassische Vorspielmannschaft da immer ein bisschen hinten nach war, jetzt aber sowohl offensiv aber als defensiv einfach wirklich auf mittlerweile auf ein Niveau mitspielen kannst. Siehst du das auch so?
Ja, auf alle Fälle. Siehst du, wir sind eisläuferisch, sind wir nichts hinten nach. Und vor allem das, was uns zugute kommt, auf so einem hohen Niveau zu spielen, ist einfach, dass wir einfach spielen müssen, um erfolgreich zu sein, weil sonst dann geht da einfach nichts. Wenn wir da Zupfen anfangen und klein spielen, dann kriegen wir auch 6-0 Schuss. Aber wir spielen halt auch sehr effektiv dort. Deswegen gewinnen wir auch Spiele.
Du, zurück zu deiner eigenen Biografie. Du bist dann vom VSV nach Wien weggegangen. Was war der Beweggrund? Beim VSV hätten sie wahrscheinlich ewig mit dir geplant. Du passt zu der Mannschaft charakterlich dazu. Ein Spieler wie die wünscht sich jede österreichische Mannschaft, vor allem als Österreicher. Was hat das ausgelöst? Ist das einmal der Wunsch?
Ja.
Keine Ahnung.
Wien? Ja, es war ein langes Hin und Her nach der WM. Eigentlich wird zeitlang eben gewartet damals. Bisschen was her und ich habe dann von Wien angehört und dann ist es halt, beide Seiten wollten wir halt haben und dann war ich gedacht, nein, eigentlich ist es jetzt einmal eine Zeit, einmal wegzugehen, weil wenn der Zeitpunkt ist, dann jetzt an und ich dachte, da gibt es eigentlich nichts Besseres jetzt an wie Wien, einmal weg, gleich in die Großstadt und dann mal schauen, wie es dort ist und man sich dort auch so durchsetzen kann, weil zu Hause ist es eigentlich leicht, das sagt man auch das Nest und da sucht man halt einmal die Challenge woanders. Und, also ich bereue es gar nicht.
Eins, was ich immer wieder höre in Klagenfurt und in Villach ist, als Villacher und als Klagenfurter, wir sind kleine Städte. Wenn du eine Partie gut spielst, redet dir jeder auf die gute Partie an. Wenn du eine Partie schlecht spielst oder mehrere Partien schlecht spielst oder im Playoff ausscheidest, kannst du nicht einmal allein über den Hauptplatz gehen und denkst, ich habe eigentlich keine Lust mehr mit irgendjemandem zu reden. Ist das auch mit Wien, mit dieser Anonymität, mit einer Großstadt, da gehst du in Wirklichkeit unter? Ist das hilfreich? Ja, ist das einmal besser zwischendurch?
Also mir hat es super gut gefallen, wenn ich ehrlich bin, einmal nicht in der Freizeit durch die Stadt gehen oder so und dann spricht die irgendwer an oder so als Eishockey, warum habt ihr da verloren oder sauber das Bunnen habt und so weiter, dass du einfach mal der Ruhe hast und, wie gesagt, umgehen kannst, wie du willst. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen an Wien, diese Anonymität und ja, es ist einfach ein kompletter Kontrast zu viel auch.
Was man sagen muss, Wien hat sich als Eishockey-Stadt auch mit einer neuen Halle, mit allem, mit dem ganzen Umfeld, mit dem Professionellen, extrem gemausert. Wenn du da anschaust, Villach, Wien, jetzt Graz, wo hast du für dich selber das Gefühl, das ist richtig so, quasi ein Benchmark auch, was das Umfeld angeht? Du hast in einem Interview gesagt, in Graz, das hast du selber noch nie erlebt, was Ernährung, was Betreuung, was Mannschaft, was Umfeld angeht. Da ist in den letzten Jahren wirklich was entstanden.
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das ist jetzt eine so, wahrscheinlich mit Salzburg, Klagenfurt, so das Nonplusultra, weil da wird wirklich nicht nur auf das in der Kabine geschaut, wie die Kabine ausschaut, sondern alles rundherum für den Athleten. Auch da werden die Nahrungsergänzung, von den Nahrungsergänzungsmitteln zum Essensernährungsplan, wo wir Ernährungsberatung gehabt haben, zu den Recovery-Maßnahmen, die wir dort haben oder uns zur Verfügung gestellt werden. Das ist, und auch mit dem Ärzteteam und alles, da ist einfach alles top. Und alles, was man irgendwo braucht, da gibt es halt auch Ansprechpersonen, wo man sich meldet und wird immer alles eigentlich sofort erledigt und bearbeitet.
Wenn du da von allen Mannschaften was mitnehmen könntest, Villach, Wien vorher und jetzt Graz, was waren die Sachen?
Boah, das ist schwer. Vielleicht die Eishalle in Wien von der Kapazität. Wenn ich es so hernehmen kann. Vom Villach würde ich. Was würde ich? Boah, das ist jetzt echt eine schwere Frage. Was würde ich vom Villach?
Dafür sind wir hier.
Ja, das ist echt. Vom Villach. Da können sie von mir aus das Villach ein Bier ausschenken in der Eishalle und zuschauen, so wie es in Graz ist.
Sehr diplomatische Antwort gegenüber dem aktuellen Arbeitgeber. Da merkt man, gut ausgebildet, der junge Mann. Wenn du deine Trainer in dem Verlauf deiner Karriere anschaust, du hast selber früher gesagt, Trainer kennen einen Spieler aufbauen und teilweise so aufbauen, dass Karrieren ganz anders verlaufen, als sie sonst verlaufen werden, weil sie in dir was sehen, was du vielleicht selber nicht siehst. Du hast dir gesagt, Hanno Jebenberg gesagt, du spielst hinten, kein Thema. Ja. Das hat deine Karriere verändert. Du weißt nicht, ob du als Stürmer dich vielleicht sonst durchgesetzt hättest in Österreich. Sie können eine Karriere beenden, ja, weil es dir da keine Chance geben, weil du nicht zum Spielen kommst, weil du, wenn du zum Spielen kommst, vielleicht kein Selbstvertrauen hast. Welche Trainer haben in deinem Leben vielleicht die größte Rolle gespielt oder eine große Rolle zumindest?
Die größte Rolle, ja. Also einmal ganz vorne dabei, muss ich mit dem Peter Raffler anfangen von U20. Der war eigentlich immer einer, der auf uns geschaut hat und uns immer Tipps gegeben hat und sich auch für uns eingesetzt hat, dass wir oben trainieren und spielen können und vielleicht ein bisschen Druck gemacht hat nach oben. Und ja, halt noch einer, eben Hanno Järvenpe, der mir als erster eben noch eine Chance oben gegeben hat. Dann auch, wo der Greg Holst noch einen übernommen hat einmal. Der da immer eigentlich gute Tipps gehabt für mich, wo er gesagt hat, ja, see it, make it oder was weiß ich, soll einfach spielen und hat mich in der ersten Linie spielen lassen und so. Und also das war wirklich so ein Trainer, wo ich sage, die irgendwie, wo ich gemerkt habe, die schauen auf mich. Und zum Schluss, ich habe so viele Trainer gehabt, da fällt es einem jetzt eigentlich eh schwer. Und immer leicht kurz. Deswegen, aber das sind eigentlich die, wo ich dann sage, war am Anfang von meiner Karriere vor allem am prägendsten. Und jetzt ist man halt eh schon ein bisschen arrivierter Spieler. Und da hat man schon, in Anführungszeichen, jetzt ein sein Label. Man muss trotzdem seine Leistung bringen, aber die haben am Anfang halt vor allem einen großen Impact gehabt auf mich.
Jetzt ist es so, dass du als Spieler jetzt, okay, die erste Phase in deiner Karriere, Nachwuchs, okay, zweite Phase, du willst oben mitspielen. Dritte Phase, du bist arrivierter Spieler. Vierte Phase ist, du merkst, es geht Richtung Karriereende hin. Du wirst noch einen guten Vertrag haben, du wirst noch ein paar gute Saisonen spielen und so weiter. Du bist jetzt definitiv in einer Rolle, wo du selber sagst, ich bin gefestigt, ich bin jetzt quasi im Sommer meiner Eishockey-Karriere. Wenn du dir jetzt junge Spieler anschaust, die von unten nachkommen, wie viel von dir siehst du auch vielleicht in denen oder wo sagst du auch, boah, das hat sich geändert und so kann man vielleicht jungen Spielern heute helfen als der zu dem aufgeschaut wird, auch wenn du nicht viel redest.
Ja, ich meine, ich bin einer, der gern mit den jungen Spielern zusammen ist, weil ich fühle mich auch gleich jünger. Also ab und zu sieht man sich schon selber wieder bei gewissen Aktionen, wenn man ein bisschen grün hinter die Ohren ist und wenn man die Wasserflaschen nicht auffüllt oder so oder unten die Matten nicht wegrammt für einen älteren Spieler im Kraftraum, dann ist man jetzt, oder dann sagt man halt schon, da sieht man sich selber drinnen und aber sonst dann, ich muss sagen, so für die Jungen, ich hilf's ihnen gern, wie bei Gaude mit denen und wenn irgendwas gibt, dann rede ich auch mit denen, wenn ich ihnen helfen kann oder sonst den Kurs. Weil im Endeffekt, ich gebe ihnen nicht Shit oder so, wenn sie jetzt einen Fehler machen oder druck sie, mach sie runter, sondern so aus dem Kopf hoch, weiter geht's, probier so und so machen in der Situation. Oder bring die gar nicht in so eine Position, sondern scan davor links, rechts und dann kannst du einfach viel besser Entscheidungen treffen und ich glaube, das hilft ihnen auch gut. Vor allem für Stürmer kann ich nicht viel mitreden, da bin ich jetzt zu lang weg, aber für die jüngeren Verteidiger, da kann ich ihnen schon Tipps geben. Vor allem, wenn man auch, so wie ich, nicht der Größte ist und dass man halt überlebt, auch wenn man in die Ecken fährt mit einem Debler oder so, wie man es am besten anstellt.
Wenn Reisen mehr sein soll, als nur von A nach B zu kommen, dann ist der Jährich Learjet genau das Richtige. Der Bombardier Learjet 75 ist die Limousine der Lüfte. Platz für bis zu 8 Passagiere, 2 Crew und kompromissloser Komfort. Mit einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0, 78 und einer Reichweite von über 3700 Kilometern bringen wir Sie von Graz aus schnell nach Paris, London, Frankfurt oder Lissabon. Abflug am General Aviation Terminal Graz. Flexibel, diskret und ganz nach Ihren Wünschen. Jährich Learjet. Schnell, elegant, persönlich.
Eine der besten Sachen, die ich zu dem Thema gelesen habe, war Paul Maurice. Ich meine, er ist jetzt immerhin als Trainer zweimal Stanley Cup-Sieger mit die Florida Panthers geworden. Der hat gesagt, ich sage den jungen Spielern immer das Gleiche. Genießt es. Ihre ganze restliche Karriere nach diesen ersten magischen Spielen werdet ihr damit verbringen, euch darüber Sorgen zu machen, bin ich gut genug, kriege ich noch einen Vertrag, passe ich zur Mannschaft, passt die Mannschaft zu mir, kann ich was beitragen, triff ich die richtigen Entscheidungen. Es kommt so viel Druck auf Sportler zu. Und du bist mit vielen dieser Entscheidungen und Gedanken natürlich allein, obwohl du einen Mannschaftssport betreibst. Deswegen sage ich, genieße es. Kann man das überhaupt noch? Man hat das Gefühl, auch junge Menschen heutzutage, man erwartet immer früher mehr Leistung von ihnen.
Klar. Trotzdem ist es eigentlich nur immer das Hobby, was man da zum Beruf gemacht hat. Und ich glaube, das kann man schon genießen, wenn man das von klein auf macht. Und ich bin jetzt auch schon ein alter Hase und habe noch immer Spaß und genieße es. Und Druck, das gehört einfach immer dazu. Und eine gewisse Leistung wird erwartet, so wie überall im Berufsleben, wo man eine Leistung erbringen muss. Geschenkt wird dann nichts. Und ich glaube trotzdem, dass das nicht zu sehr in die Köpfe ist. Sondern man muss es einfach genießen und man spielt eigentlich am besten, wenn es Spaß macht und man den Schläger nicht zu fest haltet.
Er wirkt.
Er wirkt.
Du, wie gehst du mit Verletzungen um? Du hast jetzt zuletzt hat es Entwarnung bei dir gegeben und hast eine kleine Geschichte, die du gehabt hast. Das nimmt dir das, was du am besten kannst, nämlich Kontrolle über dein Spiel. Das ist einer der Punkte, wo man als Spieler, als Sportler sagt, alles was Gesundheit angeht, ist auch berufsgefährdend für mich, weil ich will das ja möglichst lang, möglichst gesund machen. Und ich muss mich trotzdem verlassen darauf, dass sie gut umsorgt wird. Wie geht man mit sowas mental um? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, machen die Pausen vorsichtiger? Gibst du dir mehr Zeit jetzt, nachdem du auch schon unter Anführungszeichen über 30 bist?
Ja, man fängt noch an, irgendwo seinen Körper zu kennen und weiß, wie schlimm etwas ist, wann es gescheiter zu pausieren oder wann es gescheiter eben zu spülen, wenn man eben weiß, dass nichts Schlimmeres passieren kann. Und trotzdem, Verletzungen sind immer scheiße, wenn ich so sagen darf.
Darfst du?
Und ja, sind immer scheiße, das zieht dann immer runter und man ist einfach frustriert, weil man halt auch nicht mehr so bei der Mannschaft nachher eigentlich dabei ist, mit Sinnen am Eis steht, sondern eigentlich nur selber unten sein, was nicht, Radlprogramm abspulen muss oder Kraftprogramm und Reha-Programm. Und das ist halt einfach mühsam. Für mich ist das immer schlimm, wenn ich nachher nicht so bei der Mannschaft involviert bin, wie sonst, wenn ich fit war. Und ja, leider vergeht die Zeit da gar nicht, egal wie lang man out ist, die Zeit vergeht nie bei sowas. Das ist genauso ein Ding, weil es einfach keinen Spaß macht, verletzt zu sein. Aber trotzdem muss man positiv bleiben und sich versuchen, positiv zu stimmen und eben sein Bestes auch in der Reha geben, damit man so schnell wie möglich zurückkommt wieder.
Du hast dir gerade gesagt, positiv zu bleiben, positiv zu stimmen. Arbeitest du mit Metalltrainern? Arbeitest du für dich selber im Metallbereich mit dir? Man hört immer wieder von Sportlern, manchmal hat man das Gefühl, gerade beim Eishockey, ja, ist ein harter Sport, braucht man nicht reden, alles sind lässig und locker, dass da nicht drüber gern geredet wird, aber immer mit dem Kopf umgeht. Es ist eine lange Saison, es ist mit Ups and Downs, mit Verletzungen. Wie bleibst du denn in der Rubenfit?
Ja, also ich habe einmal mit Mentaltrainer zusammengearbeitet, das ist jetzt schon länger her. Und da habe ich mir eigentlich ein paar Sachen so mitgenommen, die vielleicht bis heute noch eigentlich so mir als Leitsatz vorgenommen habe. Einfach zum Beispiel, dass man eigentlich nur das kontrollieren oder sich eigentlich um das Sorgen machen kann, was man kontrollieren kann oder eigentlich das beeinflussen kann. Und der Rest, das, was man nicht kontrollieren kann, ja, das muss man einfach so hinnehmen und sich nicht fertig machen deswegen. Und ich glaube, das hat mir eigentlich immer sehr viel geholfen. Und vor allem, wenn wir noch früher bei Verletzungen geredet haben, was mir auch schon passiert ist, einmal ab und zu hat man schlechte Phasen, wo es gar nicht läuft, gefühlt bei einem. Und dann kommt eine Verletzung und dann kann man das eigentlich wie so einen Reset-Knopf eigentlich nutzen, wo man seinen geistigen Zustand wieder ein bisschen auf Vordermann bringt und ein bisschen ein positiveres Denken in seinen Kopf kriegt. Und ja.
Ich finde es immer wieder spannend, wenn man solche Sachen hört, weil ich glaube, diesen Reset gibt es mehrmals in der Saison. Egal, ob es gerade gut läuft. Wenn es gut läuft, haben alle Angst, dass die Serie reißen könnte. Wenn es schlecht läuft, sucht jeder irgendwie nach dem Knopf, nach dem Trigger, nach der Möglichkeit. Oft ist nur eine einzige Partie, die dann alles wieder umdreht, wo es auf einmal aufgeht. Gell? Ich bewundere es auch immer wieder, unter Anführungszeichen, weil ich mir denke, du bist ja nicht allein für die. Es ist eine Mannschaft rund um die Uhr und wenn es gerade schlecht läuft, läuft es meistens bei allen schlecht. Ja? Wenn es gut läuft, läuft es aber bei allen gut. Und immer wenn man nachfragt, warum, sagen alle, eigentlich wissen wir es nicht. Wir halten zusammen, wir spielen gut, aber ich kann ja nicht sagen, warum wir jetzt 5 Partien knapp verloren haben.
Ja, es sind halt einfach Kleinigkeiten. Es ist schwer zu sagen, ob es hat sich ein bisschen mental oder im Kopf auch was zu tun, ob die Mannschaft gerade selbst Vertrauen hat oder nicht. Aber es ist halt einfach schwer. Es ist halt trotzdem ein Spiel mit Details und wo Kleinigkeiten entscheidend sind. Und das kann natürlich halt auch immer noch einem so das Vertrauen nagen.
Du, wenn wir uns die Liga, den Liga-Alltag jetzt anschauen, ich meine, die Ice League ist besser geworden und das sagt jeder, man merkt da immer wieder, wenn Legionäre oder wenn Ausländer in der Saison nachgeholt werden, die halt verfügbar sind am Markt, nicht jeder kann da noch quer einsteigen, selbst wenn er was in der AHL gespielt hat, was auch immer. Wenn du uns im internationalen Vergleich anschaust, das österreichische Eishockey, wo ist deine Einschätzung, wo stehen wir?
Ja, also ich hätte gesagt, die Top-Mannschaften bei uns sind so DL, Mittelfeld bis vordere Plätze, so hätte ich gesagt. Jetzt und Schweiz, also Schweiz ist klarerweise noch um einiges besser. Und auch Schweden natürlich. Finnland, keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Das kann ich gar nicht einschätzen, die Liga oben.
Wenn du dann quasi den Nationalteam, ihr kommt jetzt als österreichische Spieler ins Nationalteam, einer der Kritikpunkte war immer, naja, die Österreicher, wir haben gute Österreicher, der siegt aber in Österreich nie ein Powerplay, maximal ein Penalty-Killing und bei der AWM oder im Nationalteam soll er dann gegen Top-Mannschaften auf einmal ein Spiel machen oder die Anzahllinie schatten. Das muss man spielen, oder? Wenn du auf ein Niveau spielst mit der Nationalmannschaft, dass da nochmal was geht.
Ja, klar, das ist gleich ein anderer Wind, der da wartet noch an. Und vor allem, ja, wie du gesagt hast, wenn man es im Club halt nicht gewohnt ist, dass man noch einen Powerplay spielt oder das Unterzahl umgekehrt oder einfach eine erste Linie spielt auf einmal, wo man im Club dritte spielt oder vierte, keine Ahnung, da merkt man schon einen Unterschied. Aber im Endeffekt kann jeder von uns Eishockey spielen, weil jeder, der was eigentlich aufgekommen ist, da in die erste, war eigentlich ein Top-Spieler, der Punkte gemacht hat im Nachwuchs und deswegen, man hat es ja wohl irgendwo drinnen in sich und man findet es eigentlich ziemlich schnell wieder zurück in das Muster noch an, wenn man einfach auch so spielt noch an.
Wenn du heute aufhören würdest, wenn heute aus irgendeinem Grund der Karriere beendet werden würde, wie würdest du gerade selber sagen, was fehlt? Meistertitel?
Ja, Meistertitel. Sonst eigentlich bin ich schon recht zufrieden mit meiner Karriere, mit dem Werdegang. Der einzige Meistertitel, das wäre noch mein Traum. Und dann war die zu ihm vielleicht noch das Game Winning Goal, aber das ist Das ist noch vielleicht noch zu viel. Hauptsache mal ein Mastertitel.
Was hättest du denn gern, was Spieler später über dich sagen? Deine Mitspieler vor allem.
Ja, einfach ein super Typ in der Kabine. Ist mit jedem gut zurechtgekommen. Und was am Eis sagen eigentlich, ist mir relativ wurscht. Da weiß ich selber, was ich kann. Aber ich will einfach, dass mir die Leute als guten Typen, super Kumpel, und dass sie sich gefreut haben, mich kennenzulernen.
Wenn du die Chance hättest, dem 15-jährigen oder 14-jährigen Nico Brunner irgendwas mitzugeben für die Jahre, die da kommen, für die Karriere, für das Rundumatum, was würdest du ihm sagen?
Ich würde ihm sagen, trau dich mehr. Geh vielleicht früher weg, trau dich mehr und egal, wenn der Trainer mal Shit gebank ist, scheiß drauf, mach einfach. Weil ab und zu war ich schon teilweise, wo ich mich ein bisschen so versteckt habe noch an und das ist das Einzige, wahrscheinlich, wo ich sagen würde.
Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, das ist eine blöde Frage, aber warum bist du nie ins Ausland gegangen? Als Spielertyp wie die kann jede Mannschaft brauchen, abgesehen von den Punkten und gerade in den Ländern, wo Systemspielen wichtig ist, wo du weißt, du musst dich auf Spieler verlassen können, wo diese Zuverlässigkeit geschätzt wird. Warum hast du dich nie getraut?
Ja, ich meine, ich war jetzt nie irgendwie so eigentlich aus Ausland spekuliert, wenn ich ehrlich bin. Es war schon im Hinterkopf schon gedacht, ja, wäre cool, aber irgendwie ja, habe nie so richtig drauf geschaut und ich glaube auch, wenn man in das Ausland will, dann muss man da auch noch mit sehr vielen Punkten bestechen und das war halt bei mir halt nicht der Fall und ich glaube, deswegen war das eigentlich nicht so ein richtiges Thema für mich. Ich wollte mich einfach da konzentrieren auf die Liga und da halt sagen einfach, sie kann.
Wenn du einen Tipp abgeben müsstest, wie es heuer ausgeht?
Wir werden Meister. Das ist mein Tipp. Oder mein Zieltipp.
Gegen wen?
Anders gibt es für mich nicht. Ist egal gegen wen. Das ist mir egal. Egal gegen wen.
Hohe Ziele, aber sehr sympathisch verpackt. Nico, ich sage richtig vielen Dank für den Podcast. Ich wünsche dir eine verletzungsfreie gute Saison, auf dass dein Traum vom Meistertitel in Erfüllung gehen würde oder gehen wird. Weil ich glaube, und das merkt man immer wieder, es hilft nichts, wenn du eine gute Karriere gemacht hast, irgendwie schöner Trophäe im Schrank steht.
Genau, ja. Vor allem auch, an das erinnert man sich dann immer, vor allem mit den Leuten, mit denen man es gewonnen hat.
So schaut es aus. Vielen Dank.